Ja. Meine lieben Terra-Besucher, ich freue mich, dass es dann doch noch so viele geworden sind auf den letzten Metern. Wir haben heute ein sehr spannendes, sehr interessantes Thema, zumindest für mich. Also ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen vermitteln und das Buch von der Frau Dr. Helene Drechsler sehr schmackhaft machen. Also, Frau Dr. Helene Drechsler ist heute bei uns über Narzissmus zu sprechen, vor allem den Narzissmus der Jugend, beziehungsweise wie er entsteht. Wir werden das ein bisschen interaktiv gestalten. Ich werde Fragen in die Runde werfen. Bitte seid nicht schüchtern, fragt auch, wenn ihr was wissen wollt. Jeder hat persönliche Geschichten, sicherlich, bin mir ganz sicher tatsächlich. Es ist kein Vortrag im herkömmlichen Sinn, dass wir jetzt da 20 Minuten was hören und dann dazu fragen. Es soll sich jeder beteiligen. Und dann gehen wir nachher Würstel essen. So, aber jetzt nur noch mal, ich muss meine Brille aufsetzen, ein kurzer Lebenslauf. Unsere liebe Frau Dr. Helene Drechsler hat natürlich Psychologie und Pädagogik studiert. Sie ergänzen mich, wenn ich etwas falsch sage oder vergesse. Und dann haben wir gesagt, dann streichen wir diese Mitte. Und ist seit 1988 Psychotherapeutin in freier Praxis. Seit 88 Vortrags- und Seminartätigkeit in der Erwachsenenbildung, Teamsupervisionen, Ausbildung, Ausbildungstätigkeit in der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Seit 1999 betreibt sie Gastvorlesungen bei Professor Wurst an der Unimed Wien, ist geschäftsführende Gesellschafterin der Drechsler und Traninger GmbH. Und leitet auch diese Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Stimmt das sogar? Ja. Ja, ist auch Vorstandsmitglied und auch geschäftsführender Vorstand. Jetzt ist es so, wir haben hier ein Buch, das ist im Delta X Verlag erschienen. Der Verleger sitzt auch da. Das kann man nachher, so es interessiert, käuflich erwerben. Man kann es auch signieren lassen, sicherlich. Man kann auch, so wie ich die Frau Doktor kennengelernt habe, schon bei der letzten Buchpräsentation, alles persönliche Fragen. Also scheut euch nicht. Und wir wollen jetzt vor allem über dieses Buch reden, also nicht nur über das Buch, sondern um was es eigentlich geht. So, genug der Worte, also zumindest meiner langen Worte. Ich möchte gern wissen, ich habe das Buch jetzt gelesen in den letzten Tagen und dann habe ich hinten die Liste der Literatur angeschaut und mir gedacht, mein Gott, sind das viele Ratgeber. Ist es ein neuer Ratgeber? Brauchen wir noch einen Ratgeber? Und wie kam es zu dem Buch? Warum?
Ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Wie kam es zu dem Buch? Also zu dem Buch kam es deshalb, weil ich in der Praxis immer mehr Eltern erlebt habe oder auch Pädagoginnen erlebt habe, die mir geschildert haben, wie schwierig es mit den Kindern ist. Also zum Beispiel Eltern haben geschildert, dass die Kinder aus dem Bett nicht mehr rauskommen, den ganzen Tag im Bett verbringen oder dass sie den ganzen Tag am Computer sitzen, zwar von der großen Karriere träumen, aber keinen Schritt in diese Richtung tun. Oder ich habe Geschichten gehört, dass, das klingt jetzt fast gegenteilig, dass manche ganz, ganz ehrgeizig an einzig wahren, richtigen Weg interessiert sind und vor lauter Suche nach diesem einzig wahren, tollen, richtigen Weg auch nicht in die Gänge kommen, nichts beginnen oder alles wieder abbrechen. Dann habe ich Geschichten gehört, dass manche, also eher die Jüngeren, in der Schule oder manche auch schon im Kindergarten Schwierigkeiten haben, sich nicht einfügen, sich auch nicht an Regeln halten können. Und das, was mich dabei so erstaunt hat, ist, dass ich mitverfolgt habe, dass das immer Eltern waren, die sich sehr, sehr engagiert haben für ihre Kinder. Also die eigentlich die Kinder sehr gefördert haben, die viel gelesen haben über Kindererziehung eben in Ratgebern. Und diese Diskrepanz, die hat mich immer mehr stutzig werden lassen. Ich habe mir gedacht, wie geht das eigentlich zusammen, dass man sich so bemüht um ein Kind und dann ja, kommt sie in der Schule nicht zurecht oder findet nicht in den Beruf. Und ja, das war dann der Anlass, dass ich da genauer in diese Richtung mir das angeschaut habe und angefangen habe, so ein bisschen zu analysieren, die Bedingungen, wie kommt es dazu. Und so gesehen ist das hier jetzt eigentlich nicht so sehr ein Ratgeber, sondern eine Analyse, wie kommt es zur Entwicklung von Narzissmus. Derzeit liest man ja in den Medien sehr viel darüber, dass Narzissmus immer mehr wird und wer alle narzisstisch ist von den prominenten Leuten. Und eigentlich weiß man aber nicht so genau, wie entsteht denn das von der Kindheit her. Und es gibt viele Ratgeber über Narzissmus, aber ich kenne eigentlich fast nichts über die Entstehungsgeschichte in der Kindheit. Und Narzissmus entsteht natürlich in der Kindheit. Also so gesehen ist es eigentlich über weite Strecken eine Analyse und ganz zum Schluss kommen dann ein paar Tipps.
Aber das führt uns ja dann schon zu der Frage, eben, weil wir gerade gesprochen haben, was ist denn Narzissmus wirklich genau, wenn man ihn jetzt nicht so fremd verwendet, den Begriff, und wo beginnt der krankhafte Narzissmus? Also jeder kennt sicher Narzissten von uns, vielleicht manche eben unbewusst. Und wo beginnt es krankhaft zu werden oder wo beginnt es unangenehm zu werden für die Umwelt, aber auch vielleicht wird es auch für den Narzissten unangenehm. Also vielleicht können wir mal diesen Begriff ein wenig definieren.
Ja. Ich fange vielleicht mit dem Selbstwert an. Ja, Narzissmus hat viel mit Selbstwert zu tun. Und ein gesunder Selbstwert ist nicht, dass ich sage, ich bin großartig, sondern ein gesunder Selbstwert ist, wenn ich mich kenne, wenn ich weiß, wer ich bin, welche Eigenschaften ich habe, welche Stärken, welche Schwächen. Und wenn ich imstand bin, meine Stärken umzusetzen, ins Leben zu bringen und gleichzeitig meine Schwächen auch annehmen kann und als zu mir gehörig nehmen kann und in einen Umgang kommen. Das ist eigentlich ein guter Selbstwert. Narzissten haben keinen guten Selbstwert. Narzissten wirken zwar oft nach außen so betont selbstbewusst, aber sie sind deswegen so betont selbstbewusst, weil dahinter eine ganz große Unsicherheit steckt vom Selbstwert her. Manchen ist diese Unsicherheit bewusst, vielen auch gar nicht, die wissen von ihrer Unsicherheit gar nichts. Also je weniger man von der eigenen Unsicherheit weiß, umso stärker ist eigentlich die Schutzmauer. Ja? Und narzisstische Menschen bauen eben, um diese Unsicherheit nicht zu zeigen, damit niemand merkt, dass sie eigentlich unsicher sind, bauen sie eine riesige Schutzmauer um sich auf. Oder wir können auch sagen, eine Blase um sich herum. Und in dieser Blase versuchen sie zu vermitteln, dass sie ganz, ganz toll und ganz selbstbewusst und großartig sind. Aber das ist sehr fragil und sehr brüchig und daher darf ihnen niemand zu nahe kommen. Also niemand darf sie wirklich sehen, wie sie sind oder in einer Beziehung ist es nicht möglich, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, weil das eben bedrohlich ist für narzisstische Menschen, dass da ihr kleiner Selbstwert entdeckt werden könnte. Und das führt auch dazu, dass sie nicht nur keine nahen Beziehungen, keine echten, authentischen nahen Beziehungen eingehen, sondern dass sie auch sehr eine gut ausgeprägte Aggression haben, wie sie andere Leute in der Kommunikation sich vom Leibe halten. Und
ja, dann sprechen Sie nur fertig.
Also schwierig wird es dort, also eine narzisstische Neigung ist ja durchaus was Positives. Ja, kann man damit gut im Leben sich vertreten, dann erreicht man was, man kann sich gut verkaufen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad was ganz Gutes. Schwierig wird es dort, wo narzisstische Menschen dann nur mehr um sich kreisen, nur mehr den eigenen Vorteil im Blick haben, wo andere nur mehr dafür benutzt werden, dass man die eigenen Ziele umsetzen kann. Weil da fängt es auch in den Beziehungen zu happern an. Also bei einem bisschen Narzissmus, ist es so, dass man auch bewundert wird als Narzisst. Das kennen wir ja auch aus den Medien. Aber wenn man dann so mit so jemandem Narzisstischen, der schon stärker narzisstisch ist, zusammenarbeitet und der einen immer ausbeutet und ausnützt und in dem Moment, wo man ihm irgendwie ein bisschen zu nahe tritt, ihm zum Beispiel sagt, also ich fühle mich ausgebeutet, dann sofort mit Aggression reagiert, dann wird es schwierig. Und dann fangen hier an, die Beziehungen, auch die Arbeitsbeziehungen zu brechen.
Also ein Grund für das Buch war ja, soweit ich das eben dem Buch entnommen habe, dass es so vermehrt ist in letzter Zeit. Also dass anscheinend ein großer Teil der Bevölkerung diese Züge hat. Und ich habe mich gefragt, nachdem es auch ein Buch ist, wo diese Elternseite sehr beleuchtet wird, die ja auch Eltern haben und die auch wiederum Eltern haben, wo denn welche Elterngeneration tatsächlich falsch abgebogen ist und wann? Also wie und wann ist das passiert?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzige Elterngeneration falsch abgebogen ist, weil das Ansinnen, dem Kind alles zu ermöglichen und es maximal zu fördern, ist ja eigentlich ein gutes Ansinnen. Mhm. Ja. Und im Vergleich zu früheren Erziehungsmethoden, wo man Kinder versucht hat, mit Bestrafung, mit Demütigung gefügig zu machen, also im Vergleich dazu ist es eigentlich eine gute Variante. Es hat immer schon narzisstische Menschen gegeben. Nicht umsonst gibt es den Mythos vom Narzissos. Ja, also das ist eine uralte Sache. Aber es hat Narzissmus nicht so als Massenphänomen gegeben, wie das jetzt der Fall ist. Und das entsteht derzeit, also jetzt schon seit 20 Jahren, würde ich sagen, 25 Jahren, entsteht vermehrt aus einer Reaktion auf die demütigende Erziehung. Ja, also dass eine neue Generation von Eltern oder auch von Pädagogen jetzt sagt, wir wollen dem Kind Gutes tun. Wir wollen das Kind fördern, wir wollen es respektieren. Das ist eigentlich der Ansatz als Reaktion auf die Erfahrung von Demütigung und Strafe. Und wie das halt leider immer wieder passiert, tendieren wir dann von einem Extrem in ein anderes Extrem. Und ein Kind zu respektieren, zu fördern, das wäre ja wunderbar. Aber es ist dann gependelt in das Extrem von absoluter Verwöhnung, dem Kind die Welt zu Füßen legen wollen, eine Sehnsucht nach Grenzenlosigkeit. Ja, ich selber habe sie nicht erlebt, aber mein Kind soll grenzenlos alles dürfen können, die Welt soll ihm offen stehen. Und in diesem Extrem, da ist die Wurzel vom Narzissmus drin.
Aber dieses Extrem des Guten hat ja, laut Dr. Drexler, hat das ja auch noch einen zweiten Teil, also eine Kehrseite, eine Schattenseite meistens. Und ganz wichtig habe ich gelesen, den Zweifel. Mhm, genau. Also der wirklich essentiell ist für die Bildung des Narzissmus. Ja. Vielleicht kann man das mal kurz erklären, fand ich sehr spannend selber.
Ja. Also, es wird niemand narzisstisch, normalerweise, der nur abgewertet wird. Ja, das entsteht nicht. Da entsteht eher so eine Haltung von, ja, ich weiß eh, ich kann das nicht so gut oder ja, na, das traue ich mir nicht zu. Eher so. Sowas entsteht daraus. Narzissmus braucht immer die Erfahrung, dass jemand bedeutsam ist, dass jemand wichtig ist. Also er braucht praktisch von den Eltern oder auch von der Familie die Erfahrung, ich bin wichtig, ich bin wer. Ja? Und dann braucht es den Zweifel. Und der Zweifel entsteht aus verschiedensten Konstellationen. Also der Zweifel kann entstehen aus ein Elternteil idealisiert das Kind, der andere Elternteil wertet es ab. was stimmt jetzt? Ja? Wer bin ich jetzt wirklich? Bin ich jetzt wirklich das großartige Kind oder bin ich der Nichtsnutz? Ja? Mhm. Oder das kann auch entstehen durch Mobbing. Ja? Das Kind wird zu Hause sehr geschätzt, ist wichtig zu Hause und in der Schule erfährt es, es ist gar nichts. Ja? Es wird gedögelt. Was stimmt jetzt? Stimmt das, was die Eltern vermitteln zu Hause? Ja? Der Zweifel drin. Mhm. Aber der Zweifel kann auch kommen, nicht nur in diesen Gegensatz, sondern er kann auch kommen, wenn ein Kind tatsächlich nur Idealisierung und Harmonisierung erfährt. Ich bringe ein Beispiel, das ist jetzt kein erfundenes Beispiel, sondern wirklich ein Beispiel aus der Therapie. Ein Patient hat mir einmal erzählt, dass seine Mutter immer gesagt hat, er hat schon bei der Geburt gelächelt. Wir alle wissen, dass Kinder nicht bei der Geburt lächeln. Und so hat sie ihn erzogen, ja? in dieser Idealisierung, es war ihr Sonnenschein, sie hat ihn zum Partnerersatz gemacht, sie hat ihm alles ermöglicht und in dieser nur Idealisierung hat er natürlich nach und nach gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Weil die Kinder kommen ja auch in die Schule und merken, naja, also nur großartig bin ich nicht. Und ich bin vielleicht in Mathe großartig, aber vielleicht nicht im Turnen. Ja? Und da kommt dann der Zweifel rein, auch wenn eigentlich zu Hause Idealisierung und Harmonie pur ist.
Kann man das, ich habe mir dann ein Schlagwort aufgeschrieben, die Vernichtung des Zweifels. Warum können wir denn nicht besser umgehen mit Zweifel? Muss man das lernen als Kind oder ist das, wie lernt man das? Kann man sich davor, also, oder kann man das später auch nochmal nachholen, dass man damit umgehen kann? Oder sagen wir mal so, wird jeder, der das erfährt, ein Narzisst? Das kann es ja, glaube ich, nicht sein dann.
Nein, für die Entwicklung von einem guten Selbstwert braucht es auch Grenzen. Und es braucht auch Rückmeldung, realistische Rückmeldung. Innerhalb dieser Grenzen braucht es die Rückmeldung, ich finde, das hast du gut gemacht, ich finde, das war nicht so gut. Ja? Diese Rückmeldung braucht es. Und dann lernt ein junger Mensch, die sogenannte Frustrationstoleranz, das ist natürlich frustrierend, ja? Also eine Grenze zu erleben, das darf ich jetzt nicht, ich muss da jetzt innerhalb der Grenze bleiben, oder man meldet mir zurück, das habe ich nicht so gut gemacht, das war nicht okay und ich soll mich vielleicht sogar entschuldigen. Ja? Das ist frustrierend und macht auch immer Zweifel. Ja, wir haben ja in der Entwicklung von kleinen Kindern so eine Phase, wo sie sich ganz großartig fühlen. Ja? Und dann wird das ein realistischer Selbstwert eben durch dieses hinterfragt werden, korrigiert werden. Dadurch wird es ein realistischer Selbstwert.
In welchem Alter ungefähr?
Naja, diese Größensache, die ist schon, das kommt schon bei dem Eineinhalbjährigen, wenn es anfängt zu expandieren, dahin, dorthin, das geht dann einige Zeit lang weiter noch. Und dann mit der Zeit eben, mit 3, 4 Jahren beginnt ja das, wo Eltern dann auch immer mehr sagen, du nein, das geht nicht und so. Also natürlich früher auch schon, wenn es auf den Herd greift, ne, da beginnt das Nein schon viel früher. Aber so in dieser Rückmeldung zu, nein, du, das können wir jetzt nicht machen, das jetzt ist nichts mehr mit Fernsehen oder so, weil es ist zu spät, wir müssen morgen früh aufstehen, das kommt ein bisschen später dann, also das zieht sich dann einfach durch. Und dadurch lernt ein Kind eben nicht Zweifel, sondern Frustration, einen Umgang mit Frustration. Also es entsteht nicht dieser Zweifel, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ich kriege immer zurückgemeldet, ich bin großartig, wer bin ich wirklich? Sondern es entsteht ein, aha, jetzt habe ich die Rückmeldung, jetzt kriege ich die Rückmeldung, einmal ist es schön, einmal ist es nicht so schön. Und dann entsteht ein Selbstwert.
Und wenn der jetzt eben nicht entsteht, wie ist sozusagen die Karriereleiter eines Narzissten? Angenommen, er ist jetzt 6 Jahre und kann aus eigenem Beispiel wahnsinnig toll Klavier spielen, ist sozusagen das Wunderkind von morgen. Und es ist aber dann eben nicht so, wie geht das weiter sozusagen die Jahre, weil man ist ja mit 18 trotzdem noch nicht so ein verhärteter Mensch oder ein vereister Mensch, wie das erwähnt wird, wie dann mit 60. Das muss ja sozusagen irgendwelche Stufen geben der Entwicklung. Ist das einfach nur ein es passiert halt. Also.
Wobei sie mich vorher gefragt, ob man das noch später verändern kann.
Ja,
das
jetzt genau.
60 Jahre.
Ja, ja.
Also die gute Nachricht, wir können immer alles noch verändern. Das ist das Gute dran. Aber wie könnte sowas ausschauen? Ja? Also wenn jemand ein Klaviergenie ist, wird diese Person natürlich zuerst einmal hochgehoben, es wird ihr applaudiert, sie kriegt tolles Feedback. Und wenn das sich dann nicht so entwickelt, dann ist das eine sehr große Herausforderung. Und wenn auch diese Herausforderung kann, also Krisen können immer auch gut bewältigt werden, dass wir in einer Krise oder durch eine Krise dann auf den Boden der Tatsachen kommen, und zwar in einem guten Sinn, und dann auch gut mit uns, so wie wir sind, halt als Nicht-Klaviergenie leben können. Mhm. Ja? Wenn das aber nicht der Fall ist, weil zum Beispiel in der Familie das dann totgeschwiegen wird, ja, weil das Scheitern darf nicht sein zum Beispiel, ja, angenommen, dann könnte es schon sein, dass dieser Mensch nicht lernt, damit umzugehen, sondern dass er versucht, dass ich bin großartig aufrechtzuerhalten und versucht dann in anderen Bereichen großartig zu sein. Meistens ist es so, dass narzisstische Menschen das sehr lange aufrechterhalten können, solange sie im Beruf erfolgreich sind oder solange sie bei möglichen Partnern und Partnerinnen gut ankommen. Schwierig wird es dann, wenn narzisstische Menschen alt werden. Ja, also wenn die Pension kommt, wenn man nicht mehr so toll aussieht und wenn auch dann die Liebespartnerinnen nicht mehr so aufgefunden werden können, dann kommen narzisstische Menschen wirklich in die Krise. Weil dann fehlt das Publikum und das brauchen sie ganz, ganz dringend. Das Publikum, das sagt, du bist toll.
Was passiert dann in der Krise?
Ja, das ist unterschiedlich. Also eine lange Zeit viel Beschäftigung, viel Ablenkung. Mhm. Das geht aber auch dann in die Sucht, in verschiedene Süchte. Das geht dann möglicherweise weiter, ich mache es jetzt immer schlimmer irgendwie, das geht dann auch in die Depression und das kann bis zum Selbstmord gehen.
Und wie, ich denke mal, dass ein Narzisst selber das wahrscheinlich so lange vermeidet, drauf zu schauen, solange es geht, wenn er es überhaupt weiß, dass er drauf schauen könnte. Das heißt, er würde es durch eine Krise eventuell einmal erkennen, dass da was ist. Das wäre ein Punkt, wo er von sich aus wahrscheinlich Hilfe suchen würde. Kann man einem Narzissten von außen helfen, einen Schritt in eine andere Richtung zu machen, als die er gewohnt ist?
Partner, Partnerinnen?
Möglich? Was müssen die tun? Oder, oh. Was, oder was müsste passieren?
Es gibt Menschen, die haben das Talent, sehr diplomatisch Rückmeldung zu geben. Mhm. Also so jemand müsste sehr sanft, sehr sachte, sehr wertschätzend Rückmeldung geben.
Mhm. Ja. Was passiert denn in einer Krise mit einem Narzissten? Also wenn er sozusagen wirklich eine Krise hat, Was passiert in ihm? Bricht die Mauer total ein? Rettet er die letzten Ziegelsteine noch?
Das hängt vom einzelnen Menschen ab. Mhm. Also es gibt narzisstische Menschen, die dann auch in der Krise alles von sich weisen. Also sagen, ich habe kein Problem. Mhm. Und ich habe heute ein Gespräch geführt mit jemandem. Dieser Mann hat seine Frau verlassen und die Kinder wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er ist ein narzisstischer Mann und er sagt einfach, na, die Kinder, die werden schon wieder kommen, das wird schon wieder werden und na, das ist kein Problem. Und jetzt unlängst war er mit ihnen dann einmal endlich auf Urlaub und wie er heimgekommen ist mit ihnen, hat er gefragt, na, und sehen wir uns jetzt vielleicht öfter? Und die Kinder haben gesagt, nein. Und ich habe ihn gefragt, ja, und was ist da in ihm vorgegangen? Und zuerst hat er gesagt, naja, das wird sich geben, das braucht alles seine Zeit. Ja, also das ist so eine Variante, das einfach von sich wegzuhalten. Das wird schon werden. Wir sind schon am Ende der Stunde dahin gekommen, dass er gesagt hat, es hat ihm einen Stich im Herzen gegeben. Mhm. Ja. Also wenn man da sehr dran bleibt, dann kann es schon sein, dass das dann ein bisschen auch das Gefühl zugelassen wird. Mhm. Kann sein. Ja. Also es gibt die Variante, dass Menschen es völlig von sich weghalten und sich einer anderen Sache, einer anderen Partnerin zuwenden und so. Aber es gibt auch die, die in der Krise dann schnell Hilfe suchen. Das ist sehr häufig bei narzisstischen Menschen, zum Beispiel bei einer Trennung, die dann in die Therapie gehen und hier versuchen, irgendwie etwas in die Hand zu kriegen. Dieser Herr von heute, der hat immer von Tools gesprochen. Ja? Haben Sie ein Tool für mich? Und ja. So, also ich kriege ein Handwerkszeug, ich kriege irgendein Zaubermittel und dann wird es schon wieder gehen oder dann kann ich den Partner oder die Partnerin zurückgewinnen. Ja? Also das ist oft so in der Krise und in dem Moment, wo zum Beispiel so jemand einen neuen Partner hat, ist er auch weg von der Therapie.
Ja? Also es wird auch im Puls verhandelt.
Ja,
es ist immer eher ein Handel, soweit ich das mitbekommen habe, auch in Beziehungen, es ist kein ehrliches Geben und Nehmen, sondern es ist ein Handeln, du machst mir das, ich mach dir das und
ja, eher du machst mir das und dafür darfst du bei mir sein.
Ja, so habe ich das auch mitbekommen. ein wichtiger Aspekt sind natürlich eben die Eltern, die ja sozusagen das hart gesprochen verschulden und was machen die denn prinzipiell falsch, beziehungsweise was können die Eltern richtiger machen? Bräuchten sie mehr Härte, mehr Wahrheit? Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, die Eltern sind immer hinterher. Also man kann eigentlich als Elternteil nur reagieren. Man kann irgendwie schwer ein Kind, also man kann nicht dem Kind voraus sein. Das geht fast nicht, weil das Kind sich so schnell entwickelt und durch seine Jugend so schnell ist in allem und man selber durch Arbeit vielleicht verstrickt ist und in Gedanken natürlich ganz woanders als jetzt 24 Stunden beim Kind, dass man immer nur reagieren kann. Ist das per se schlecht? Kann man es besser machen?
Also ich würde sagen, ja, es ist sehr... Als Eltern muss man sehr flexibel sein, weil sich das Kind laufend ändert. Ja. Und auch immer merken, aha, jetzt, da kommt ja schon was anderes von dem Kind als noch vor 2 Wochen. Ja. Aber ich würde eigentlich nicht sagen, dass Eltern reagieren sollten, sondern eigentlich sind die Eltern die vorgeben, die Leitfigur sein sollen, die vorgeben, was möglich ist in dieser Familie, wie in dieser Familie gelebt wird und darüber kann man verhandeln. Ne? Und in dieser Leitlinie, ja, soll ja auch Raum sein für Verhandlung, für Entwicklung. Ja? Und diese Leitlinie, die kann ich dann, wenn ich merke, mein Kind hat schon wieder den nächsten Entwicklungsschritt gemacht, kann ich ja ein bisschen weiter werden lassen. Ja? Aber eigentlich ist schon wichtig, dass Eltern zuerst wissen, was sie tun und das vorgeben und nicht hinten nachrennen. Weil wenn sie hinten nachrennen, dann haben sie eigentlich keine Autorität.
Mhm. Aber das ist ja anscheinend sehr oft so jetzt.
Das ist
Warum
jetzt
ist das so?
Ja, aus der, aus diesem Wunsch heraus, Kinder sollen ein wunderbares Leben haben, und dieses wunderbare Leben ist ein grenzenloses Leben, und das ist ein Leben in der absoluten Freiheit. Und deswegen geben sie nicht vor, sondern sie lassen das Kind. Ja, Kinder an die Macht. Mhm. Das heißt, das Kind macht, weil das Kind weiß eh selber am besten, wo es lang geht. Also das kann man oft hören, auch in der Pädagogik derzeit. Soll die Kinder in Ruhe lassen, die wissen schon, wo sie hinwollen und was gut für sie ist. Und da kommt man dann natürlich ins Reagieren und in die Atemlosigkeit, oder ebenso, wie ich es am Beginn geschildert habe, dass die Eltern dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht. Mhm. Ja, also das ist das, was ich in der Therapie oft merke, dass Eltern sehr beglückt sind, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, und noch die ersten 2 Jahre ganz beglückt sind, und dann langsam kommen sie und sagen, der haut alle anderen Kinder, was soll ich machen? Ja, und da sind sie aber dann schon hinterher. Mhm.
Mhm. Es gibt ja in dem Buch sehr viele Beispiele, also Lebensbeispiele sozusagen. Sind die erfunden oder sind das echte?
Das sind echte.
Echte.
Echte. Ja, aber eben sehr, sehr vermischt. Mhm. Sehr vermischt. Mhm. Also wenn ich ich habe hier wieder 3 Familien beschrieben, ich habe das ganz gern, wenn ich schreibe, dass ich mich immer an einer Familie oder an mehreren Familien orientiere, die dann sich durchs ganze Buch durchziehen. Und es sind in dem Fall 3 typische Familien, und die gibt es so nicht. Mhm. Also die gibt es nicht in Wirklichkeit, sondern diese Familien sind zusammengesetzt aus vielen einzelnen Erfahrungen.
Am Anfang gibt es ja ein paar Kapitel, wo sozusagen die Anleitung zum, wie man ein perfekter Narzisst wird, oder wie bastle ich mir einen perfekten Narzissten zu Hause. Ist das alles erlebt oder alles gesehen so?
Ja.
Ja. Also es ist jetzt nicht übertrieben oder nein. Sagt man, ja, das nein.
Also das Erste ist gleich, stellen Sie Ihr Kind auf ein Podest.
Ja.
Die erste Zutat.
Ja.
Sehe ich jeden Tag.
Ja.
Ja. Oder tanzen Sie nach seiner Pfeife.
Mhm.
Ja, also eben Kind an die Macht. Man macht, was das Kind will.
Ja. Ja. Was ich bei der Buchbesprechung letztes Mal schon wissen wollte, kann man eigentlich, jeder kennt das ja von uns, man sitzt in einem Kaffeehaus, Kinder trampeln einem dort auf der Nase herum, schreien herum, also der Klassiker, irgendwie so, man könnte sie alle erwürgen dort. Kann man als Außenstehender was tun? Soll man was tun? Soll man was sagen? Soll man sich aufregen? Oder was kann man tun? Man hat doch früher gesagt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.
Mhm.
Was ich nach meinem Verständnis auch für richtig empfinde. Also an der Erziehung ist jeder, der in Interaktion ist mit dem Kind, beteiligt.
Mhm.
Na? Aber wie ist das? Hat man das Recht dazu? Können Sie nicht mal da... Hm?
Also das stimmt schon, das zeigt sich auch in der Forschung, dass die Mängel oder die Schwächen der Eltern, und alle Eltern haben Mängel und Schwächen, das ist einfach so, dass sich die jetzt viel stärker auswirken als früher. Früher wurde das eben ein bisschen ausgeglichen durch die Oma, den Opa, die Tante, wer da alle zusammen gewohnt hat. Und jetzt wird weniger ausgeglichen, sodass die Kinder stärker auf das reagieren, was in diesem Elternhaus, oft auch nur alleinerziehender Elternteil, was hier vorgelebt wird.
Mhm.
Sich einmischen. Also Eltern, und gerade die jetzigen Eltern, sind unglaublich empfindlich, wenn man etwas sagt.
Mhm.
Also ich würde es im Kaffeehaus nicht wagen. Ich glaube, da würde ich eine über die Rübe kriegen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben, dass jemand irgendwo was gesagt hat und wie dann Eltern reagieren. Also das ist nicht sehr freundlich.
Ja, ja.
Oder in der Straßenbahn oder so.
Ja.
Aber wenn ich näher dran bin, dann könnte ich mir schon vorstellen, wenn das die Freundin ist, dass ich mal sage, du, mir fällt auf. Ja. Aber auch da, es braucht viel bei sich bleiben, von sich sprechen, ja nicht irgendwie sagen, na, das gehört doch so nicht, sondern von dem, wie es mir geht, dabei.
Aber es ist ja so, dass jetzt also ein nicht zu verachtender Anteil der Bevölkerung so erzogen wird, gerade im städtischen Bereich, und die produzieren ja wieder Kinder, Menschen, die Erziehungsmängel aufweisen, in welche Richtung die auch dann immer tendieren. Wie könnte man das denn als Gesellschaft verändern? Kann man das als Gesellschaft verändern?
Ja, na, ich stamme ja so aus den 70er Jahren und den 60er Jahren noch und bin halt so eine Anhängerin von Demokratie beginnt bei mir. Und in dem Sinn auch, also wenn ich zum Beispiel das Buch schreibe oder wenn ich da mit Freunden darüber diskutiere, wie ich das heute sehe, dann bewege ich vielleicht schon was und jeder Einzelne kann da was bewegen, im Kleinen. Als Gesellschaft, es taucht ja immer auf, wenn sie irgendwo in eine falsche Richtung geht. Es wird ja dann publik und dann gibt es irgendwann immer die Gegenströmung. Ich weiß nicht, wie die Gegenströmung aussehen wird, aber sie wird sicher kommen.
Mhm. Naja, letztendlich ist ja auch die politische Situation der Welt eigentlich schon ein Ergebnis wahrscheinlich aus diesen fehlgeleiteten, du kannst alles machen, was du willst.
Ja, wobei diese Herrschaften aus Generationen stammen, wo diese Erziehung noch nicht so Usus war. Aber man kann auch durch viel Macht narzisstisch werden. Also da gibt es schon auch eine narzisstische Entwicklung, die auch später einsetzen kann durch Machtpositionen. Ja, es zieht sich im Moment durch. Also es sind nicht nur die jungen Leute, es zieht sich eben durch bis zur Politik. Und derzeit können gerade narzisstische Macht, also Machtmenschen, sehr viel tun in der Gesellschaft, in den Ländern und so. Es wird den Gegenausschlag geben.
Jetzt habe ich viel geredet. Wo tun sich Fragen auf?
Ich hätte mal eine Frage, gibt es da bei der Entwicklung von Narzissmus eigentlich auch eine soziale Komponente? Also dass man vielleicht sieht, dass in finanziell höher gestellten Familien es vermehrt dazu kommt oder bei je höher die Bildung, desto mehr Narzissmus, wie ist das?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil dieses Fördern der Kinder und dass das so wichtig ist, dem Kind ganz viel zu ermöglichen, das ist schon eher ein Phänomen von auch gebildeten Eltern oder Eltern, die sich sehr viel informieren, die sehr viel lesen. Ja, auf jeden Fall. Und je enger, je schwieriger das Umfeld ist, ja, umso weniger ist der Raum für Narzissmus. Also wenn ich mir jetzt eine alleinerziehende Mutter vorstelle, die am Abend nur schnell einkaufen geht und dann holt sie die Kinder vom Hort und dann muss sie nur schnell irgendwas kochen, da ist nicht sehr viel Raum für Narzissmus, glaube ich, können wir uns auch vorstellen in der Familie. Da wird das Kind nicht so gehypt. Genau, ja.
Ich würde auch sagen, zu dem Kampf der Kaffeehausgeschichte.
Ja.
Ein bisschen nennen. Ich denke, dass in unserer heutigen Zeit wir Menschen uns sehr wenig nur noch einmischen. Mhm. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig. Es kommt nicht immer nur auf die Art und Weise an. Wenn ich jetzt dort sitze, ja, und ich beginne vielleicht das Kind oder die Mutter oder die Eltern zurechtzuweisen, das wird nicht funktionieren. Ja. Aber ich könnte vielleicht versuchen, wenn es mir gut geht, ja, es kommt immer darauf an, wie man selber drauf ist, könnte Kontakt zum Kind aufnehmen. Jetzt kommt auch darauf an, was macht das Kind? Leert das jetzt die ganzen Zuckersteuer aus? Ja, oder macht es eine Krümelspur und will gefunden werden? Ja, es gibt ja wunderbare Beispiele. Ja. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, weil manchmal brauchen oder suchen die Kinder nach diesem Gegenüber. Und deswegen ist immer schon. Und das, was Sie vorher angesprochen haben, könnte man eigentlich nur davon ausgehen oder davon sprechen, von einem falschen Selbst, was diese Menschen eigentlich erwerben. Und dann in der Welt da draußen mit diesem falschen Selbst eigentlich nicht zurechtkommen. Weil das bin ja eigentlich nicht ich, sondern ich habe etwas übernommen. So wie dieses andere Detection, das ist ein wunderbares Beispiel. Ne? Also wenn ich so durch die Welt gehen muss, was die Sinn des Wortes, kann ich nicht so schwierig werden. Und ich frage mich, warum tun das Eltern? Warum idealisieren Eltern so? Oder geben kaum Raum, Rahmenbedingungen oder Grenzen, wie Sie gesagt haben? Das wäre jetzt mal eine Kernfrage. Also ich habe für mich eine Antwort, aber vielleicht gibt es da auch von den anderen eine Antwort. Aber ich denke, das ist was mit Schuldgefühl zu tun hat, mit dem Eltern ganz schlecht zurechtkommen können. Ja, wenn es darum geht, ich soll jetzt der Böse sein. Ja, ich muss jetzt eine Grenze setzen und Nein sagen. Das können Eltern manchmal ganz, ganz schnell ausreichen. Und das entwickelt sich ein Teufelskreislauf, wo es dann wirklich schwierig ist, dann wieder daraus zu kommen als Eltern oder als Elternteil. Und besonders als Eltern, wenn die unterschiedliche Meinungen auch haben. Der eine verfolgt das und der andere, so wie Sie es auch angesprochen haben. Ja. Weil das wird dann sehr schwierig, besonders wenn man eine Trennung dann. Das ist ja oft ein Grund.
Ja, ich stimme Ihnen da ganz zu mit den Schuldgefühlen. Das ist ein häufiger Grund auch eben für dieses Nicht-Leiden, Nicht-Führen, sondern hinterher. Ich kenn Eltern, die sich vor ihren Kindern fürchten, weil gerade wenn wir Kinder längere Zeit sehr verwöhnen, sind die anders gewöhnt. Und wenn die Eltern dann, wenn sie eben Druck von außen kriegen, anfangen, Grenzen aufzuziehen, dann reagiert das Kind natürlich drauf. Und zwar heftig. Und da dann das Standesvermögen zu haben, zu sagen, so, und das ist aber jetzt so, und jetzt gibt es diese Grenze, das ist sehr schwierig, weil die Eltern eben diesen Ausbruch des Kindes und dass dann die Eltern noch haut oder dass dann sagt, du bist der blödeste Papa auf der ganzen Welt und so, das scheuen Eltern natürlich, ist klar. Ja, oder dass das Kind dann mit ihnen nicht redet oder am Abend nichts mehr spielen will, das ist eine Bestrafung für die Eltern, genau, das tut weh. Also das ist ein sehr, sehr häufiger Grund. Und das, was es hier braucht, bei den Eltern auch, damit sie ein Kind auch leiten können, das ist eben wirklich, dass sie selber gut stehen am Boden. Ja, dass sie selber einen gewissen Selbstwert haben. Ja, und auch schon eine Orientierung im Leben. Ja, was Werte im Leben, was finden wir wichtig, was möchten wir verfolgen. Also da braucht schon gewisse Festigkeit, damit man dann einem Kind gegenüber auch eben standhalten kann. Ja? Und wer Kinder hat, weiß, was die alles auffahren können, um einen Kleinen zu kriegen. Ja? Also das ist schon eine Herausforderung. Zu dem, was Sie zuvor gesagt haben mit dem Kaffeehaus, ja, es gibt immer vielleicht Möglichkeiten, wo einem mal was glückt. Ja? Das kann durchaus sein. So wie Sie es geschildert haben, ist es eine sehr große Herausforderung, also das, einen Punkt zu finden, wo man dieses Kind vielleicht gut ansprechen kann und auch, dass man es begrenzen nämlich auch kann. Weil die Gefahr ist ja auch, dass es dann findet, ja, lustig, jetzt machen wir ein Spiel miteinander und los geht's. Ja, also das, aber solche Momente gibt es natürlich. Ich finde sie nicht immer.
Ich möchte nur kurz anführen über das Selbstbild oder dieses falsche Selbst. Da wird im Buch sehr Bezug genommen drauf. Und das wird auch das Größen-Ich beschrieben, das sich entwickelt und eben irgendwie falsch oder schief entwickelt. Man findet da eine wunderbare Antwort drauf. Oder das wird wirklich sehr verständlich beschrieben, Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen zu lesen. Aber es gab noch eine Frage. Ich hoffe, es ist beantwortet.
Ja.
Gut, wunderbar.
Wir hören jetzt, dass der Narzissmus mehr geworden sei. Jeder spricht von, ich habe das Gefühl etc. Erstens dazu, es wäre sehr wichtig, obwohl ich weiß, dass es sehr schwierig ist, Daten darüber zu haben. Es ist sehr schwierig, wissen Sie Daten, könnte es Daten geben, weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass der Narzissmus in der heutigen Zeit in anderer Form auftritt, viel offensichtlicher auftritt, als es früher war und vielleicht gar nicht heute mehr geworden ist.
Es gibt dazu bereits Forschungen, okay. Ja.
Und was zeigen die?
Die zeigen, dass er mehr wird.
Ja. Wie viel Prozentsatz können Sie das beziffern?
Nein, das kann ich nicht. Also das habe ich nicht im Kopf. Und das kommt immer auf die Studie an, was da genau untersucht wird, weil was ist der Vergleichszeitraum? Also nehme ich her das 19. Jahrhundert oder nehme ich her 1960, ja, und da kommen andere Zahlen raus. Also
das erscheint mir so problematisch natürlich auch, das zu erfassen zu können.
Darf eine Frage vorher?
Ja, und zwar, ich bin in einem anderen Weltteil aufgewachsen, in Südamerika, und damals 15 Jahre in Österreich, und habe ein bisschen von außen also sehen können, was sich hier gegenüber dem in Südamerika abspielt, und was ich gesehen habe und was ich bestärkt habe, ist, dass der Anti-Autoritarismus mit dem nach 68 der gesellschaftliche Wandel, der dazu führt, dass in den meisten Fällen beide Eltern arbeiten müssen und daher sehr wenig Zeit haben, sehr wenig Energie für die Kinder haben, dass das nicht nur zu Narzissmus führt, sondern generell zu sozioemotionalen Problemen. Gut. Daher wächst das, Covid hat das eine dazu getan, dass das noch schlechter wäre. Frage ist nur, was man machen kann, um nämlich nicht einzeln, sondern in einem größeren Umfang, mit einem richtigen Gewicht, etwas zu tun, um Sozioemotionales in der Gesellschaft besser an den Mann zu bringen, an die Kinder zu bringen. Und das geht meines Erachtens an sich nur in der Schule. Das Problem ist, die Lehrer sind eh schon überfordert. Also, gut. Lehrer sind überfordert und sollen dann noch zusätzliche Arbeit aufgeheizt kriegen. Da komme ich vielleicht auf die Tools. Man müsste den Lehrern die Tools geben, die ihnen die Arbeit erleichtern, um ihnen es zu ermöglichen, das Verhalten der Kinder zu verbessern. Wenn sich das Verhalten der Kinder verbessert, das ist jetzt sehr, sehr einfach, aber wenn sich das Verhalten der Kinder verbessert, werden die Lehrer weniger disziplinieren müssen. Wenn sie weniger disziplinieren, braucht man weniger Lehrer. Die Ergebnisse, die intellektuellen, die emotionalen Ergebnisse werden besser und wir fahren mit der Gesellschaft nicht gegen die Wand. Also, das war jetzt eine besonders simplifizierte Sache, aber die Aufgabe wäre, solche Tools zu finden, zu entwickeln und einzuführen. Also, sehr vereinfachte Form, wie findet man solche? Also das wäre dann die Aufgabe. Narzissmus ist ein Thema, aber es gibt eine Fülle von anderen Themen, die auch mit denen zumindest angegangen werden sollten. Und wir müssen es in einem, aufgrund der Probleme, die es gibt und aufgrund der furchtbaren Zahl von, verhaltensauffälligen Kindern in allen Schulstufen, von Kindergarten an bis in die Oberstufe und dann geht es weiter. Wir müssen etwas finden, womit wir das tatsächlich mit einem großen Hebel anpacken. Denn wir fahren derzeit gesellschaftlich gegen die Wand. Nämlich gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Wenn ich mit Leuten aus der Wirtschaft spreche, egal, mein jüngster Bruder ist Vertriebsleiter von Veritas. Was der für Probleme hat mit Lehrlingen, die nicht Bitte und Danke sagen können, geschweige denn irgendwas anderes. irre. Was derzeit passiert, ist wirklich angsterregend.
Aber genau so geht es ja los, eine Entwicklung. Ja? Also ich kenne auch diese Berichte aus der Wirtschaft und mittlerweile gibt es auch Lehrer, die sagen, so geht das nicht und wir dürfen irgendwie gar nichts mehr, so kann es nicht weitergehen. Auch bei der letzten Buchpräsentation war eine Lehrerin da, die gesagt hat, ich bin so froh, dass jetzt endlich einmal jemand von Grenzen spricht, weil wir dürfen überhaupt keine Grenzen mehr setzen und das kann so nicht weitergehen. Also so beginnt es ja, dass etwas sichtbar wird, dass ein Leidensdruck entsteht und aus dem beginnt Forschung, dass man schaut, ja, was ist denn da eigentlich, was läuft da falsch und beobachtet man das zum Beispiel in der Schule und aus dem wird ja dann, werden ja neue Konzepte entwickelt. Ja, aber das sind natürlich langsame Prozesse.
Ich würde da nur eine Frage anhängen, weil es gerade dazu passt, können denn Lehrer überhaupt zum Beispiel eben einen, jetzt speziell einen Narzissmus, der zu Hause so gepflegt wird, abfangen in irgendeiner Weise? Könnte das funktionieren, vereinzelt zumindest?
Ja, es kommt immer aufs Ausmaß an, natürlich, okay. Weil Lehrer haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf Kinder und eine gute Lehrerin kann unheimlich viel bei so einem Knirps bewegen. Und es gibt, also ich habe jetzt unlängst eine Geschichte gehört, schon auch, dass wenn das Kind in der Schule gar nicht mehr handelbar ist, dass sich die zusammentun, dass die, also die Leitung, die Lehrer sich mit den Eltern zusammentun und gemeinsam erarbeiten, wie soll man jetzt mit dem Kind weiter tun. Mhm. Ja, also da gibt es schon auch Wege jetzt, ja.
Moment, da gab es noch Fragen davor, einmal, zweimal.
Dann haben wir zu global immer von Kindern gesprochen. Kinder sind Mädchen und nach meinem Wissensstand sind von den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen dann, also ich rede jetzt noch nicht von diesen Auffälligkeiten und von dem im Kindesalter, im Volksschulalter, sondern dann wirklich von den Persönlichkeitsstörungen, 2/3 Männer. Jetzt frage ich mich, wie schaut unsere Erziehung mit unseren Kindern aus? Oder sind Männer von vornherein eher genetisch dafür bedingt, narzisstisch Störungen zu entwickeln? Das ist ein bisschen provokant jetzt gewesen. Ja. Aber Faktum ist doch, diese Eltern, die Sie angesprochen haben, bemühen sich ja auch, ihre Kinder möglichst gleich zu erziehen. Also die Mädchen dürfen, die Buben dürfen und es soll keines bevorzugt werden und man bemüht sich sehr stark in jede Richtung. Wie ist es dann möglich, dass die Störungen doch zu 2/3 von Männern entwickelt werden?
Das ändert sich sehr. Also früher war eben Narzissmus eher männlich und das Histrionische, wie man heute sagt, früher hat man hysterisch gesagt, das Weibliche, wenn es um ein Selbstwertthema gegangen ist. Das ändert sich sehr. Die Mädchen sind unglaublich im Aufholen in der Entwicklung von Narzissmus, weil die jetzigen Mädchen auch genauso auf ein Podest gestellt werden wie Buben. Früher war es eher der Bub, der Stammhalter und so. Ja, und jetzt, das ändert sich sehr und es gibt mittlerweile auch in den Therapien viele weibliche Patientinnen mit Narzissmus.
Also gut, das heißt, nachdem diese Zahl ja von echtem Persönlichkeitsstörungspotenzial ausgeht und wir das ja erst in späterer Folge diagnostizieren, sind die Mädchen, die jetzt 7, 8 Jahre alt waren, kommen dann mit 22 oder 23, kommen sie dann in die Studie der Persönlichkeitsstörung Narzissmus hinein.
Das entwickelt sich erst, ja, genau.
Ja, ich muss zwei Dinge sagen. Das eine ist, mir ist eingefallen von wegen Lehrer. Es gab vor schätzungsweise 15, 20 Jahren ein Buch, das auf die ersten Lob der Disziplin. Das war von einem, wenn ich mich richtig erinnere, Schuldirektor aus Deutschland, von einem Privatgymnasium geschrieben, der damals für zum Beispiel Regelverstöße Gemeinschaftsarbeit dort verordnet hat. Und das also sehr, sehr ausführlich beschrieben hat, wie positiv sich das eigentlich ausgewirkt hat. Und wenn ich mir denke, das ist jetzt 15, 20 Jahre her, ich habe auch einige Lehrer im Bekannten- und Freundeskreis, die schon vor 20 Jahren gesagt haben, ich kann eigentlich nichts mehr machen, ich darf kein Kind eine Strafe geben oder zu irgendwas zwingen. Also das Thema ist nicht neu. Ja, also das wird nur immer offensichtlicher, denke ich. Das ist das eine. Und das zweite ist, in meiner Arbeit mit Eltern sehe ich schon immer wieder, dass neben auf ein Protest heben, in sehr, sehr viel auch vorkommt, Kindern Entscheidungen zu überlassen, die einfach nicht altersgemäß sind. Und dieses Gefühl ist verloren gegangen, welche Entscheidungen kann ich meinem Kind in welchem Alter zutrauen. Da werden wirklich kleine Kinder mit Entscheidungen konfrontiert, wo sie die Konsequenzen nicht abschätzen können, die sie nicht verstehen können. Und das ist aber nicht großartig, sondern das ist nur frustrierend. Da kommt eine Orientierungslosigkeit hinein. Und da verstehen Eltern oft wirklich nicht, dass sie da was anrichten. Ja? Und dass sie ihre Kinder damit etwas überfordern, dem sie nicht gewachsen sind. Ja?
Genau, deswegen braucht es diese Leitlinie, weil die ist ja immer zum Schutz und zur Sicherheit und in der Leitlinie kann man sich dann entwickeln, kann man sich ausprobieren. Und ja, wenn man die nicht hat, wenn es die nicht gibt, dann ist Orientierungslosigkeit da. Ja, also ich stimme Ihnen da ganz zu. Ja. Bitte schön.
Die Frage stellt sich bei mir, ob all diese Fehlverhalten als narzisstisch bezeichnet werden können, weil meine, es sind ja da auch viele Entwicklungen, die ich als ganz was anderes bezeichnen würde und ich in jedem anderen Fehlverhalten stimme ich gerade, was jetzt Schule oder Entwicklung oder auch Universitäten betrifft, gar nicht den Punkt zu, weil ich sehe da eigentlich noch eine viel mehr Allgemeinmachung, also dass gerade die spezielle Entwicklung, dass jemand anders denkt oder anders spricht oder anders läuft, in vielen Fällen gar nicht mehr möglich ist, weil wir einfach so viele geworden sind und immer mehr Regeln unterworfen werden, die also mit einem bestimmten Druck von oben nach unten durchgesetzt werden. Also ich sehe die Fehlentwicklung auch in den Betrieben und in all den Bereichen, nur ich glaube, dass die Gleichmachung oder die in eine Richtung Drängung von uns gesellschaftlich doch sehr stark und sehr vereinheitlicht wird in allen Bereichen, in vielen Dingen, wo, sage jetzt mal in meiner Schulzeit, wir uns über Ostdeutschland, Russland oder ich weiß nicht was oder China den Finger gezeigt haben, also wir gehen in ähnliche Richtungen, nur mit anderen Vorzeichen.
Ja, ich würde auch sagen, also Narzissmus ist auch durchaus möglich in der Gleichmachung. Ja, also Narzissmus würde man jetzt...
Ja, aber wann spricht man von Narzissmus? Das muss man ja auch dann wieder sehen, ab wann. Ein bisschen Art von Narzissmus haben wir ja alle in irgendeiner Weise.
Ja.
Sie meinen,
aber
ab wann ist krankhaft oder ab wann kann man sagen, ist es ein Fehlverhalten?
Naja, aber wenn ich, um auf das, was Sie davor gesagt haben, einzugehen, wenn ich meinem Kind alles zu Füßen legen möchte, ja, dann bin ich ja auch orientiert an dem, was ist denn jetzt gerade modern. Und damit bin ich schon im Gleichen drinnen. Das heißt, ich entwickle sehr wohl die Verwöhnung und das Besondere, aber im anerkannten Feld und nicht in einem Querdenken. Ja? Weil zum Beispiel ein Querdenken oder Andersdenken wäre für mich jetzt nicht unbedingt Narzissmus, sondern das könnte ja, wenn es eingebunden ist in eine gute, gesunde Persönlichkeit, was ganz, ganz Wertvolles sein. Ja? Aber das hat dann nicht unbedingt was Narzisstisches. Das Narzisstische kommt dann dazu, zum Beispiel auch bei jemandem, der querdenkt, wenn er sich damit produziert. Ja? Oder wenn er damit, wenn er es eigentlich in erster Linie macht, das Querdenken, damit er ein Publikum hat. Dann wäre es narzisstisch.
Ja. Ich war ein bisschen verwirrt, wie die Allgemeinung das Verhalten von Kindern und Jugendlichen als narzisstisch zu bezeichnen. ich glaube, das sollten wir klarifizieren. Ein Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung und nicht ein Verhalten, die wir in der Gesellschaft vereinen können. Es gibt in der Klassifizierung von der Persönlichkeitsstörung den Narzissmus als eine Krankheit, eine psychische Persönlichkeitsstörung. Dazu gibt es verschiedene Variationen oder Stufen von Narzissmus, in denen alle von uns fallen, weil wir haben auch einen gesunden Narzissmus. Sonst würden wir auf der Straße leben. Und gibt es auch verschiedene Kategorien, wie ein Narzisst sich entwickelt. Entweder mit einer Kompensation und macht sie viel größer als was es ist, oder eine Dekompensation, in der sich verkleinert, als was es ist, in dem nicht akzeptieren können, was sie sind. Und ich glaube, das sind wichtige Differenzen, die wir machen können, damit nicht verallgemeinert wird, dass alle Verhalten von Menschen narzisstisch sind.
Also ich bin eine Anhängerin davon, dass jede Persönlichkeitsvariante in vielen Ausprägungen möglich ist. Also wir alle brauchen Angst. Angst ist ganz wichtig. Und dann gibt es eine ängstliche Neigung. Und dann gibt es eine Angstneurose. Und irgendwo gibt es dann die Persönlichkeitsstörung. Für mich ist das ein Kontinuum. Und das ist mir sehr wichtig. Ja? Also dass es immer auch das Gesunde gibt, das wichtig ist, bis hin zu immer mehr Krankheit und in der Persönlichkeitsstörung dann die schwere Krankheit. Und so würde ich das auch beim Narzissmus sehen. Ja?
Das also ist nicht so.
Ja, das ist, da gibt es.
Narzissmus ist die Verkleinerung oder die Dekastration des Ichs. Dass die Menschen fühlen sich so klein und sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu sein, deswegen dieses falsche Ich, und beginnen in der Fantasie zu vergrößern und versuchen den anderen zu zeigen, du hast mich demütigt, ich werde dich beweisen, dass ich besser bin. Und wenn wir zu der Etymologie der Narzissmus gehen, wir wissen von der griechischen Mythologie, dass Narziss verliebt sich in sich selbst. Und das ist der Begriff von der Störung. Und kriege ich ein bisschen Probleme mit dem Verallgemeinern?
Da gibt es natürlich ein paar unterschiedliche Theorien dazu zum Narzissmus, je nachdem, wo man beheimatet ist. Aber wenn ich das aufgreife, so wie Sie sagen, also dass die narzisstische Persönlichkeit sich dann um sich selbst dreht, ja, oder sich versucht, größer zu machen, das kann ich
in der Kompensation.
In der Kompensation, das kann ich im ganz minimalen Bereich haben und im ganz schweren Bereich. Ja, sich ein bisschen größer machen, sich produzieren, das kann im ganz minimal neurotischen Bereich schon sein, die Kompensation. Sie muss nicht immer gleich die Persönlichkeitsstörung sein. Und das sehe ich als Kontinuum.
Brauchen wir Angst?
Ja. Ja, sonst sterben wir auf der Stelle. Ja. Das ist ziemlich... Das ist ziemlich klar.
Da gibt es noch eine Frage.
Ich habe eine Frage. Eltern, Lehrer, Pädagogen, was auch immer, sie beschäftigen sich, wie lange auch immer, Jahrzehnte mit diesem Thema. Jetzt bin ich ein Vater und eine Mutter, ich arbeite, ich lese vielleicht auch unsere Zeitung. Woher soll ich wissen, wie verhalte ich mich? Bin ich bei mir selber? Bin ich jetzt ein Vorbild? Bin ich nicht noch? Bin ich früh? Das klingt ja alles so super cool hier, aber woher nehme ich das? Das ist ja für mich wahnsinnig schwierig, in der Zeitung steht, sie sind quer, bisexuell, trisexuell, 17, sexuell, was auch immer, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, der für das, nein. Das heißt, die Gesellschaft, die Medien machen es uns nicht leichter, eine gewisse Orientierung zu finden, wenn man nicht relativ sicher mit Sicherheit und seinem Selbstvertrauen ist. Das geht sie nie aus. Ich kriege nirgendwo, ich schaue da irgendwo hin, mache ich das? Ah ja, nein, da hat er es an ihre Ohren oder aus Scheiß drauf. Ja, und dem Lehrer geht es ähnlich. Und, also, wissen Sie, was ich meine? Das heißt, wie kann denn überhaupt jemand auch nur annähernd herausfinden, bin ich jetzt im Leben und kann ich das gut sein oder rede ich in den Augen oder wo bin ich? Ich glaube, dass das sehr schwierig ist.
Ja, das ist schwierig, ist eine große Herausforderung und es ist meines Erachtens so, dass es einerseits ein Spüren in mich hinein braucht, immer wieder, und dann aber auch ein offen nach außen schauen, ja, wie machen das auch andere oder was lese ich in der Zeitung, also beides. Wenn ich nur mich nach der Zeitung oder nach den Ratgebern orientiere, dann laufe ich irgendwas nach, was jetzt gerade modern ist, und dann bin ich eben auch in dieser, sagen wir jetzt, Verwöhnungspädagogik, wenn ich das sehr platt sage. Ja. Wenn ich aber mich selber auch immer hinterfrage, so, was ist denn eigentlich jetzt für mich stimmig, ja, vorausgesetzt, ich habe das irgendwie gelernt, dass ich mich sowas überhaupt fragen kann. Das ist natürlich immer eine Voraussetzung auch, was habe ich für eine Erziehung genossen oder wie habe ich mich entwickelt. Aber wenn ich mich fragen kann, wie finde ich denn das, was ich da jetzt lese, stimme ich dem zu, was hat denn das für Vorteile, was hat das für Nachteile, dann kann ich so mir meine eigene Meinung bilden und dazu Stellung nehmen. Und dann kann es sein, dass ich manchmal sage, das finde ich eine gute Idee und da mache ich nicht mit.
Es ist doch eine Frage von Werten, was immer wieder in die Diskussion gebracht wird. Welche Werte sind da denn relevant? Und wenn man die frühere Entwicklung betrachtet, gab es früher in der Geschichte eine stärkere Vermittlung von Werten. Gut oder schlecht, das ist ein anderes Thema. Aber es war, wenn man so will, deutlich leichter, sich zu orientieren. Ob es richtig war oder nicht, wie gesagt, ein anderes Thema. Aufgrund der Fehlen des Anti-Autoritarismus und der Superbeliebigkeit, aufgrund der Tatsache, dass Lehrer beispielsweise überhaupt keine Disziplinierungsmöglichkeit haben bei Kindern, und man auch sagt, also die Kinder will man nicht disziplinieren, sollen sich entwickeln, gibt es einfach keine rote Linie mehr, die man findet, um diese Meinung zu vertreten. Also es ist alles super beliebig. Das heißt, es wäre eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, man arbeitet daran natürlich, Werte, humanitäre Werte insbesondere, anerkannte humanitäre Werte, in einer strukturierten Form den Kindern, den Jugendlichen, meinetwegen auch den Erwachsenen gegenüber zu bringen. Das muss aber super strukturiert sein, dass es überhaupt wird. Denn wenn wir das nur Einzelnen gegenüber machen, verpufft das. Also die Aufgabe ist schon ziemlich groß an unsere Regierungen auch. Also der Herr Bildungsminister, der sollte sich mit den Kindergärten und mit den Volksschulen auch beschäftigen, beispielsweise. Ja, was er nicht tut, das ist ein anderes Thema.
Da schließt sich, glaube ich, aber auch die Frage an, was fehlt denn dann in der Schulbildung, oder was könnte eben eine Schulbildung, wie wir ja jetzt von Herrn Nehammer wissen, ganz wichtig ist, dass jeder programmieren kann mit 16. Das wird wahrscheinlich niemanden vor Narzissmus retten, schätze ich einmal. Was wäre denn eine Verbesserung der Schulbildung, so habe ich dich verstanden, was das ein bisschen auffangen könnte oder wo vielleicht mehr Menschen beginnen nachzudenken, in einem Schulfach zum Beispiel?
Ja, ich denke gerade nach, ob mir einfällt, wie man das Schulfach nennen könnte, aber ich glaube, es geht immer um diese prinzipiellen Dinge, wie ich es jetzt öfter schon gesagt habe, eben diese Leitlinie für Kinder, ja, zum Schutz, aber auch, damit sie sich da, dass das auch für Herausforderung für sie sein kann zum Entwickeln, aber dass sie auch geschützt sind. Und es braucht diese Wertschätzung, diese wertschätzende Rückmeldung, dieses ständig im Dialog sein mit den Kindern und eben nicht in dem Sinn mach, sondern wir sind im Dialog und ich nehme laufend Stellung zu dir.
Und dann gibt es nämlich die Möglichkeit, seine Talente zu entwickeln. Das ist nämlich der Punkt.
Sie können auch so platziert werden. Solange wir diese Programmierung oder diese sogenannten Naturwissenschaften nur noch in den Vordergrund stellen, werden wir nicht in die Entwicklung kommen. Ich meine, gerade kann man in meine Schulzeit zurückgehen, da hat man einfach angefangen, Musik
Kunst, Sport zu kürzen und wegzustreichen. Das alles, was mit Fühlen oder Menschsein zu tun hat, das wird wegradiert. Und da sind wir deshalb, da wo wir das sind. Also das wundert mich nicht.
Die Damen zuerst.
Ja, ich denke, das hat auch, also wenn ich an meine Lehrer zurückdenke in der Schule, dann habe ich von denen am meisten gelernt, die mir als Mensch viel gegeben haben, die als Mensch präsent waren, die mit ihrer Meinung, mit ihrem Leben, mit auch ihren Fehlern, ihren Stärken, ihren Schwächen sich hingestellt haben und mir als Beispiel gedient haben. Und dann waren halt ganz viele Farblose, die irgendwo nicht einmal mehr in meiner Erinnerung existieren, weil sie das nicht gemacht haben. Und ich denke mir, das ist genau das, ja, und auch als Elternteil, ja, um darauf zurückzukommen. Ich denke mir, es ist wichtig, authentisch zu sein, präsent zu sein. Und ich erlebe halt auch viele Eltern, die halt wahnsinnig mit sich selber beschäftigt sind und stolz darauf sind, dass sie der beste Freund ihrer Kinder sind. Ja, Kinder brauchen Eltern, Freunde haben es nur. Ja. Und da muss ich mich aber hinstellen und das ist tagtägliche Arbeit und das ist permanentes Dranbleiben, sich interessieren, was denkst du, was denke ich, im Dialog sein, drüber reden, wissen, wie die Freunde der Kinder heißen, wissen, was in den Köpfen der Kinder vorgeht, nachfragen und wenn man hundsmiert ist und es einen überhaupt nicht interessiert, da stehen und trotzdem präsent sein. Als Mensch einfach da sein mit allem, was ich bin. Und wenn das Menschen machen, Eltern wie Lehrer, dann haben Kinder und Jugendliche eine Chance, das auch als Beispiel zu erleben. Aber wenn das fehlt, und ich erlebe leider ganz viele Eltern, die nicht nur eben die Kinder überfordern, sondern auch so mit sich selber beschäftigt sind, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was mit den Kindern los ist. Ich habe Kinder, ich muss dazu sagen, Kinderbeistand auch in Pflegschaftssachen. Ich habe das schon erlebt, oft genug, dass Kinder sagen, ich will, dass du für mich in der Verhandlung bestimmte Dinge fragst. Wie heißt mein bester Freund? Was esse ich am liebsten? Und wenn der Papa oder die Mama das nicht weiß, dann will ich sie nicht sehen. Und das ist oft genug schon vorgekommen. Ja? Und da denke ich mir jedes Mal so, präsent sein, ja? Da sein. Sich anbieten mit allem, was man selber ist, auch mit dem Fehler. Ja. Ich kann manchmal auch sagen, ich weiß es nicht, wenn mir was gefragt wird. Muss ich darüber nachdenken, ich weiß es nicht. Ja.
Ja, Sie haben für mich was ganz Wichtiges gesagt, nämlich Sie haben von Authentizität gesprochen. Und eben, dass ich dann auch einmal was nicht wissen kann oder schwach bin und so. Weil in dieser Präsenz, ja, also es gibt ja viele von diesen Eltern, die sind ja scheinbar total präsent, ja, aber eben nicht authentisch präsent, also nicht wirklich als gestandene Persönlichkeit. Ja. Also es gibt ja so verwöhnende Eltern, die ganze Zeit mit den Kindern wo herumfahren, von einem Kurs zum nächsten und einkaufen gehen und auf Urlaub fahren und also ständig eigentlich um die Kinder herum sind und mit ihnen was tun. Aber was es eben nicht ist, ist dieses authentische, gestandene auch Rückmeldung geben, im Dialog sein. Ja.
Das gespürt werden kann.
Ja, eben, genau.
Ist auch im Buch tatsächlich sehr angesprochen, über das Kind wirklich sehen. Mhm. Also nicht nur vorbeisehen oder das sehen, was ich sehen möchte. Ja, genau. Da gibt es eine Frage.
Von Kindern kann man nicht verlangen, dass sie erkennen, dass sie von Eltern zu Narzissten möglicherweise erzogen werden. Von Kindern kann man es nicht verlangen. Wenn sie nun Erwachsene werden und das vielleicht erkennen, nach dem alten griechisch-philosophischen Motto, erkenne dich selbst. Angenommen, jemand erkennt sich selbst, dass er auch in der Gefahr des Narzissmus steckt, macht er dann hat er die Diskrepanz, macht er dann den Eltern einen Vorwurf, macht er sich selbst einen Vorwurf, wie kann er daraus rauskommen? Wenn das krankhaft er erkennt, dann möchte er ja wahrscheinlich rauskommen. Schafft er es, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, am eigenen Schopf, oder braucht er unbedingt Hilfe?
kommt wieder auf die Stärke an. Es kommt darauf an, wie stark ist dieser Narzissmus ausgeprägt. Und bei einer leichten Ausprägung, wenn wir alle reflektieren ja immer wieder auch über uns selber, also bei einer leichten Ausprägung von etwas reflektiere ich über mich selber und sage, das gefällt mir vielleicht nicht so gut, das knöpfe ich mir jetzt mal vor, auf das achte ich mal. Ja. Aber wenn jemand ganz verstrickt ist in narzisstischen Denken, Fühlen, Verhalten, dann wird er Hilfe brauchen. Wieder alleine nicht schaffen.
Ergänzend dazu, was macht ein Narzisst, dem ich das an den Kopf werfe und sage, du bist ein Narzisst?
Das ist ganz klar. Er wird den Kontakt abbrechen. Ja, oder sie beschimpfen oder ja, abwerten.
In unserer Gesellschaftsdenke, in unserem Versicherungsdenken, in unserem Schulddenken, wo wir eigentlich, und ich nenne das nicht Schulddenken, weil es andere Art von Denken ist, sondern nicht für das verantwortlich sein, was man selber tut, sondern dass immer die Ursache woanders findet, produzieren wir da nicht reihenweise weiter Narzissmus. Weil, ich sage jetzt mal, es ist egal, was passiert, fährst jemand eine Deule rein, dann zahlst du die Versicherung. Säufst zu viel, dann zahlst du die Krankenkasse. Oder, und wenn ich den anderen eine drauf war, dann war meine Mutter schuld, weil sie hat nicht auf mich aufgepasst. Wir landen doch ständig bei diesen Antworten drauf, da wo kein Einzelmann mehr für sein Handeln die Verantwortung tragen muss. Und so produzieren wir doch genau dieses Verhalten.
Also in der Therapie machen wir das so. Wir schauen zwar, wo die Ursache ist, ja, und sehen, das war da in meiner Kindheit, aber da bleiben wir nicht stehen, weil das wäre dann sich da drinnen suhlen und sagen, na, ich kann ja nicht anders und die Eltern waren schuld und so. Da gehen wir dann weiter und sagen, so, und jetzt habe ich das erkannt oder ich habe es auch vielleicht betrauert, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in der Therapie, das Betrauern. Und was mache ich jetzt damit? Wie gestalte ich jetzt mein Leben? Ja, und da geht es dann weg von dem, sich dort einfach nur aufhalten, ich bin das arme Opfer, sondern geht es dann in die Eigenverantwortung, wie möchte ich mich jetzt entwickeln, was tue ich dafür. Ja, also so gehen wir halt in der Therapie vor.
Ja, und da glaube ich, es wäre genau der Ansatzpunkt bei den Kindern, weil das ist ja genau der Punkt, dass die Kinder erkennen sollen, dass um den einzigen, um den es geht, sind sie eigentlich sie selber und sonst niemand. Also, jetzt kannst du, wenn sie in Richtung Lehrer oder so weiter spricht. Und ich rede eben von dieser genauen Vereinheitlichung, die wir immer haben und wo alles in eine Richtung laufen wird und muss. Da sehe ich eher die größere Gefahr drin, außer dass der Individualismus gefördert wird.
Da hinten gab es noch eine Frage.
Ich würde gerne auf zwei Dinge hinweisen. Das eine die Erfahrung mit meinen Kameraden oder Kameradinnen und das zweite die individuelle Begabung von Kindern. Also zum ersten, ich bin im ländlichen Bereich aufgewachsen und ich habe ungeheuer viel gelernt dadurch, durch eigene Grenzen zu erfahren. Das hat vielleicht jetzt nicht unbedingt damit zu tun mit Narzissmus, aber ich stelle zum Beispiel fest, wenn Kinder mit dem Schlitten fahren, momentan gibt es keinen Schnee. Es gibt auch manche Kinder, die fahren mit dem Schlitten herunter und fahren bis zu dem Zaun und kommen nicht auf die Idee, dass sie vorher bremsen müssen. Das heißt, diese Selbsterfahrung, ich muss irgendwo selber lernen, auch mich zu schützen, vorsichtig zu sein. Das zweite Thema, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es schwirrt bei uns ein bisschen herum, als wäre Erziehung nur im Bereich des Normativen, vielleicht der Disziplin und so weiter. Aber es geht doch auch bei den Eltern darum, aber nicht nur bei den Eltern, wenn die Lehrer das können, da sind sie zum Teil wahrscheinlich überfordert, wenn ich 20, 25 Kinder in einer Klasse habe, da wird oft so fromme Sprüche gepflegt, auf jeden einzelnes Kind einzugehen. Wie soll denn das der Lehrer oder die Lehrkraft machen? Aber die Eltern können erkennen in Kindern, wo die Schwerpunkte liegen, wo die Begabungen sind, und die Kinder in diesem Sinne irgendwo zu fördern. Ich meine, das geht jetzt weiter in den Bereich, überhaupt in den allgemeinen Erziehungsbereich, hat nicht nur mit Narzissmus zu tun. Und ich erinnere mich noch an ein Buch, das ich einmal vor längerer Zeit einmal gelesen habe, von Uwe Rogge, Kinder brauchen Grenzen, das ist schon vor längerer Zeit erschienen.
Ja, und eben nicht nur die von außen oder durch Bedingungen, sondern eben auch die durch die Erfahrung. Es müssen nicht immer die Eltern sein, es kann mir auch die Welt zeigen, die Welt des Zauns, dass hier eine Grenze ist.
Ja, ich wollte eine Frage stellen, wie das Buch, das ich das erste Mal gelesen habe, der wertschätzende Blick, so der objektive, wertschätzende Blick des Kindes, also dass man es zum Klavierspieler werden lässt, obwohl man ein Fleischhauer ist. Aber sagen wir jetzt einmal, ich habe es jetzt als Elternteil verhaut. Ja. Also ich weiß, die reden immer mit mir, meine Kinder, die zeigen mir den Stinkefinger, ich habe es echt verhaut. Ja. Ich komme irgendwann einmal drauf, dass so ist. Was? Ich bin ja nicht mehr Elternteil, weil die jetzt über 20 sind. Ja. Also ich bin zwar also quasi noch biologisch, aber die leben ihr eigenes Leben. Was ist jetzt meine Rolle? Also quasi, wie könnte ich denn da jetzt wieder Fuß fassen? Oder bin ich denn ein Freund? Oder was bin ich denn dann? Also, oder wie nehme ich denn da Kontakt auf? Gibt es da Erfahrung?
Also es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden in so einer Situation, wenn die Kinder nicht mehr mit einem reden, Freund zu sein. Ich glaube, das kommt ganz auf die individuelle Situation an, was sich anbietet an Anknüpfungsmöglichkeit. Also so wie ich vorhin das geschildert habe von dem Vater, der jetzt dann auf Urlaub war mit seinen zwei Kindern, nach langer Zeit wieder mal, ja, das ist so ein Anknüpfungspunkt und dann kann man schauen selber, wie läuft denn das und kann ich den Kindern einen Raum geben? Kann ich ihnen Wertschätzung geben? Kann ich sie respektieren? Kann ich sie gleichzeitig aber auch schützen und anleiten? Und dann kann sich was entwickeln, möglicherweise. Möglicherweise. Bei diesen zwei Kindern, die ich da erwähnt habe, weiß ich nicht. Es kann sein, dass die sagen, na, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, man kann es... Das ist sehr schlimm und das, was da eigentlich nur bleibt, ist selber das bei sich zuzulassen, dass das schlimm ist und sich auf diesen Boden zu stellen, auf diesen eigenen Boden, das ist jetzt meine Realität, das habe ich vergeigt. Ja. Und dann kann ich schauen, wo kann ich anknüpfen. Ja? Also es ist so wie vorhin, so die Trauer und dann... Dann kommt die Gestaltung.
Darf ich einen anderen Punkt noch ansprechen?
Gerne.
Wir haben gehört, dass so narzisstische oder Kinder, die auf dem besten Weg zum Narzissten sind, ihre Mitschüler schlagen, Gewalt anwenden. Und da drängt sich für mich die Frage auf, oder? Das sind doch auch Merkmale einer antisozialen Störung. Wie würden Sie das kommentieren, diese Überschneidungen oder Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Bildern?
Also narzisstische Kinder, Jugendliche, Erwachsene können sich sehr unterschiedlich verhalten. Ja? Also es kann sein, dass das jemand ist, der im sozialen Miteinander auffällig wird. Es kann aber auch sein, dass das jemand ist, der sehr ehrgeizig versucht, viel zu erreichen im Leben und gar nicht mit anderen irgendwie in einen Konflikt gerät. Ja. Also das eigentlich das Kennzeichen ist immer so dieses, ich möchte besonders sein oder ich bin besonders oder mir steht eine besondere Behandlung zu. Das ist so ein Kernelement in diesen unterschiedlichen Ausprägungen dann. das, was Sie gesagt haben mit antisozial, ja, das ist eine mögliche Schiene. Ja? Also Narzissmus kann auch gehen in das Antisoziale. Und da gibt es jetzt dann in der Wissenschaft ein ziemliches Durcheinander an Bezeichnungen, ja, von antisozial, von psychopathisch, von malignem Narzissmus, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Und ich halte mich da gar nicht so in verschiedenen Bezeichnungen auf, sondern ich sage, okay, diese Person dann hat das Problem mit der Aggression oder dass sie eben ins Kriminelle tendiert. Aha, das ist, dann, was machen wir da jetzt? Ja.
Ich wollte kurz einwerfen, nicht jedes Kind, das sich in der Schule prügelt, ist narzisstisch oder wird
sein. Nein, also kein Umkehrschluss.
Gibt es noch Fragen? Nicht. Gut. Dann vielen Dank. Ich darf es noch einmal in die Höhe halten, der große Erziehungsirrtum. Ich hab sehr gerne gelesen, für mich war das ein sehr interessantes Buch. Ich habe mich über viele Dinge informiert, die auch in meinem Leben stattgefunden haben, wo ich mir gedacht habe, genauso ist es. Ist hier käuflich erwerblich, Norbert wird sich darum kümmern wahrscheinlich, oder? Ja, gut. Ich darf noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen, die wird am, die Claudia wird gleich sagen, na, das stimmt alles nicht, doch am 4.4., gell? 4.4. ist die nächste Terra. Es kommt Dr. Rudolf Hopfner zu uns, der war Leiter der Musikaliensammlung des Kunsthistorischen Museums und wird mit uns mit Röntgenaugen durch eine Stradivari leuchten und erforschen, wahrscheinlich, ich nehme es an, wie die Gehölze so gebaut sind. Also es wird sicher sehr spannend und sehr wissenschaftlich, aber auch sehr, sehr interessant. Auch für die Musiker unter uns, vielleicht alle in Wien kennen Geiger, die das Thema interessiert. Wir sind auf Facebook erreichbar, wer sich mit der Terra Humana befreunden will auf Facebook, da sind die Informationen ein bisschen schnellgängiger und ein bisschen flüssiger als auf einer Homepage, die noch immer nicht ganz funktioniert. Ihr werdet mitgekriegt haben, die Vorträge werden aufgenommen bei uns. Ich habe sie auch schon zu Hause, wer sie nachhören will, kann sich gerne melden, ich schicke sie ihm. Sie werden aber irgendwann auf dieser ominösen Homepage auch abrufbar sein, und zwar ab Dezember des Vorjahres. So, ich habe alles gesagt. Ja, nein, genau. Ich habe alles gesagt, die Würstel sind noch warm, Wolfgang. Ja. Wunderbar, heiz an.
Narzisstische Würstel
gibt es. Ich danke fürs Kommen und darf noch zu Getränken bitten.